Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Das Jahresende eignet sich natürlich ideal, um einen umfassenden Ausblick auf 2025 zu werfen. Herzlich willkommen allen Zuhörern und Zuhörern und vielen Dank, dass Sie uns dieses Jahr so zahlreich begleitet haben. Natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Hallo Carsten.
Hallo, schönen guten Morgen. Ich schließe mich dem Dank natürlich an und freue mich auf viele weitere Podcasts im nächsten Jahr.
Beginnen wir mit der Konjunktur. Wird 2025 die globale Wachstumsdynamik weiter so schwach ausfallen? Wie ist deine Prognose?
Ja, das wird so sein. Wenn wir auf die Weltwirtschaft schauen, dann sind die Erwartungen, dass wir also global insgesamt ein Wachstum sehen von 3,1-3,2%. Und das sind tatsächlich im historischen Vergleich relativ schwache Wachstumsraten. Wobei wir sagen müssen, dass also die Regionen, die das Wachstum bremsen, insbesondere die etablierten Industriestaaten sind und hier vor allen Dingen Europa und ganz besonders Deutschland. Für Deutschland sind die Wachstumserwartungen weiterhin schwach, auch fürs nächste Jahr. Wir werden wahrscheinlich ja in 2024 das zweite Mal nacheinander ein negatives Wachstum haben im Gesamtjahr, also eine wirtschaftliche Schrumpfung. Im Jahr 2025 wird es dann leicht bergauf gehen, aber die Prognosen liegen so zwischen 0,3 und 0,6%, also ein relativ zaghafter Aufschwung, und damit bremst vor allen Dingen auch so eine große Volkswirtschaft wie Deutschland das Wachstum global aus.
Gerade angesprochen, etablierte Industriestaaten als Wachstumsbremse, aber welche Länder könnten denn mögliche Wachstumstreiber sein? Oder anders, wird China den Vor-Corona-Wachstumspfad wieder aufnehmen können?
Nein, China wird es nicht schaffen. China kämpft weiterhin mit sehr, sehr großen strukturellen Problemen. Das ist vor allen Dingen der Aspekt, dass die Immobilienwirtschaft eben nicht mehr der große Wachstumstreiber ist, wie das bis zur Corona-Krise eigentlich der Fall war. Es gibt eine sehr starke Alterung der Bevölkerung, der private Konsum springt nicht so an, wie man sich das von der Regierungsseite wünscht, und der Export ist natürlich auch ausgebremst vor dem Hintergrund von Handelskonflikten und der schwachen Weltkonjunktur. Für China kann man also für chinesische Verhältnisse relativ schwaches Wachstum erwarten. Das liegt eben so im Bereich zwischen 4,5%. Aber die Region Südostasien, die gehört zu den wesentlichen Wachstumstreibern. Die Schwellenländer, die so im südlichen Bereich vor allen Dingen Chinas liegen, insbesondere auch Indien, da sind Wachstumsraten von 5-7% zu erwarten, und damit sind das auch die Regionen, die insgesamt und global betrachtet die Wachstumsdynamik nach oben treiben.
Und die USA, rechnest du für die US-Volkswirtschaft weiterhin mit einer moderaten Konjunkturabkühlung, Aspekt Soft Landing?
Ja, das sieht ganz eindeutig so aus. Die Erwartungen gehen für das Jahr 2025 so von gut 2% Wachstum aus. Und wenn wir die Zahl uns mal vergegenwärtigen, dann kann man also nicht von einer schwachen Wachstumsdynamik sprechen. Das wäre dann zwar etwas schwächer, als im Jahr 2024 die US-Volkswirtschaft gewachsen ist, aber im Vergleich mit Europa beispielsweise immer noch ungefähr das Doppelte an Wirtschaftswachstum und im Vergleich mit Deutschland ungefähr das Vierfache. Also eine Rezession oder gar ein sogenanntes Hard Landing, also eine heftige konjunkturelle Abkühlung, ist auch für das Jahr 2025 nicht zu erwarten. Es sieht nach einem Soft Landing aus, das heißt also, dass neben dem Wachstum von gut 2% die Arbeitslosigkeit vielleicht leicht ansteigt, aber nicht weit über 4% hinausgehen sollte. Und das bedeutet dann allerdings auch, dass die Inflation in den USA nicht ganz so schnell sinken wird wie in der Eurozone, sondern wahrscheinlich so im Bereich zwischen oder im Bereich von um und bei 2,5% bleiben wird.
Ein Blick auf die Geldpolitik. Werden die Leitzinsen in der Eurozone aufgrund des vergleichsweise schwächeren Wachstums stärker sinken als in den USA?
Ja, das ist eine Erwartung mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ich habe das eben schon angesprochen. Gerade weil die Wirtschaft in den USA eben noch sehr, sehr robust ist, hat die US-Notenbank Fed ja auch in ihrem letzten Zinsentscheid des Jahres 2024 zwar die Zinsen noch einmal gesenkt um 0,25 Prozentpunkte, gleichzeitig unterstrichen, dass man davon ausgeht, dass die Inflation weiter sinkt, aber eben auch angedeutet, dass man auch sieht, dass die Volkswirtschaft, dass das Wachstum sehr, sehr robust ist. Und vor dem Hintergrund kann man aus heutiger Sicht für die USA von etwa zwei weiteren Leitzinssenkungen im Jahr 2025 ausgehen. während unsere Erwartung für die Eurozone bei mindestens 4 weiteren Leitzinssenkungen liegt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass eben hier das Wachstum relativ schwach ausfällt und das wiederum aber dann den Vorteil hat, wenn man das so ausdrücken möchte, dass auch der Inflationsdruck deutlich schwächer ausfällt. Die Inflationsraten sind zwar im Oktober und November leicht angestiegen in der Eurozone, das hatte aber eher technische, statistische Hintergründe. Es ist davon auszugehen, dass die Inflation im Jahr 2025 in der Eurozone zwischen 2,3, 2,4% liegen wird, also sehr, sehr nahe an dem EZB-Inflationsziel. Und damit werden wir in der Eurozone deutlich stärker sinkende Zinsen sehen.
Vielleicht abschließend noch einen Blick auf Europa. Wo siehst du hier im nächsten Jahr die wesentlichen Herausforderungen, Aspekt, Innovationslücke, Wettbewerbsfähigkeit und die Reduzierung von Abhängigkeiten?
Ja, genau. Du hast wesentliche Punkte schon angesprochen und die entstammen ja oder die kann man auch wiederfinden in dem im Sommer 2024 so berühmt gewordenen Draghi-Papier. Also eine Analyse des ehemaligen EZB-Präsidenten und ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit Europas, zur Standortqualität. Und da sieht die Situation tatsächlich ähnlich aus wie in Deutschland. Also die Innovationsdynamik ist zu schwach, die Infrastruktur muss ausgebaut werden, wir haben kritische Abhängigkeiten, wir müssen in unsere eigene Sicherheit investieren, sowohl was Verteidigung angeht, aber auch was Energiesicherheit angeht und. Und das sind die wesentlichen strukturellen Herausforderungen tatsächlich für Europa. Und es ist insbesondere auch ganz, ganz wichtig, dass Europa diese Themen angeht, weil wir natürlich um uns herum eine sehr hohe Dynamik, eine starke Veränderung der geopolitischen Aspekte sehen. Auch Handelsbeziehungen verändern sich dramatisch. Die Rolle Chinas ist eine ganz andere als in den letzten 20 oder 30 Jahren. Eben nicht mehr billige Werkbank der Welt, sondern Produzent von Hochtechnologie und Konkurrent auch für die etablierten Industriestaaten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Europa eben seine Hausaufgaben macht, wettbewerbsfähig wird, sehr viel innovationsfähiger wird, um also zukunftsträchtige Geschäftsmodelle dann auch hier anzusiedeln. Das ist, sage ich mal, die wirtschaftliche Herausforderung. Ganz eng damit verknüpft ist natürlich auch die Herausforderung, die wir in Europa haben, weltweit allerdings auch in Teilen, dass wir zunehmend eine politische Polarisierung sehen. Und umso wichtiger ist es, dass die neue EU-Kommission, die sich ja gerade formiert hat, idealerweise dann auch im kommenden Jahr mit einer neuen Bundesregierung, die wir ja bekommen werden, dass also diese beiden Regierungen dann ganz eng dran sind, die Wettbewerbsfähigkeit Europas und Deutschlands im internationalen Vergleich zu verbessern, um eben auch politischen Randpositionierungen das Wasser abzugraben. Also es wird ein sehr herausforderndes Jahr 2025 für Europa, natürlich auch für viele Unternehmen, für die Volkswirtschaften. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir auch, weil der Druck enorm groß ist, wesentliche und deutliche Fortschritte sehen können.
Ein beliebter Punkt und weil es alle immer ganz spannend finden, wo siehst du den DAX Ende 2025?
Ja, wir haben die DAX-Prognose auf 22.000 Punkte gesetzt. Das entspricht dann also ungefähr 10% Kurssteigerung im Jahr 2025. Das wäre dann immer noch mehr, als im historischen Durchschnitt erwartbar wäre. Da liegen die Erwartungen eher so zwischen 6% und 8%. Aber doch, und das muss man, glaube ich, ein bisschen ernüchtert feststellen, deutlich weniger an Wertentwicklung als im Jahr 2024, wo der DAX ja so um die 20% zugelegt hat. Aber immer noch ein konstruktiv positives Bild und sollten also beispielsweise diese Strukturreformen von politischer Seite angegangen werden, wie ich sie eben angedeutet habe. Und vielleicht einen zweiten Aspekt, den man auch noch mit betrachten sollte der Ukraine-Krieg im Jahr 2025 beendet werden können, dann würde es durchaus auch Potenzial geben für eine etwas stärkere Wachstumsdynamik in Europa und damit auch möglicherweise für stärker steigende Aktienkurse. Aber insgesamt sind wir auch, was die Aktienseite angeht, konstruktiv positiv.
Das klingt doch vielversprechend. Das war es auch schon für heute und für dieses Jahr. Dir, Carsten, und allen Zuhörern ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir hören uns dann im Januar.
Das wünsche ich auch. Bis zum Januar.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Kompakt Team.